Politik. Indiens Daniel Düsentrieb. Der Wahlsieger Narendra Modi gilt als gewiefter Erfinder und als radikaler Nationalist. Von Jan Ross. Die Zeit, Ausgabe 22, vom 22. Mai 2014. Was ist eigentlich ein Hindu-Nationalist? Bei jeder Gelegenheit wird das Etikett Narendra Modi aufgeklebt, dem Sieger der indischen Parlamentswahl und neuen Premierminister. Es ist ein Verlegenheitsbegriff. Kein anderer aus dem Lager der politisch-ideologischen Unruhestifter dieser Welt ist so schwer einzuordnen wie Modi. Man kennt den Typus des religiösen Fanatikers und Fundamentalisten, wie Ayatollah Khomeini, der Gründer der Islamischen Republik Iran, ihn verkörperte. Man kennt den chauvinistischen Muskelpolitiker, für den Gott und Frömmigkeit bloß nützliche Folklore sind, wie Wladimir Putin. Doch wie mischen sich Glaube und Macht, Weltanschauung und Pragmatismus im Kopf von Narendra Modi, der für seine Feinde ein besessener Muslimhasser und für seine Freunde das Versprechen auf ein indisches Wirtschaftswunder ist? 1967, im Alter von 17 Jahren, verließ Narendra Modi sein Elternhaus und trat eine zweijährige Wanderschaft an, die ihn quer durch Indien führte, von seinem Heimatstaat Gujarat im Westen nach Bengalen ganz im Osten und auf dem Rückweg entlang des Himalaya im Norden. Er war auf der Flucht vor einer Kinderehe, die er nicht vollziehen wollte. Die verlassene Braut wurde vor ein paar Wochen noch einmal kurz Wahlkampfthema. Aber er war auch auf einer existenziellen und spirituellen Suche. Er überlegte, Mönch zu werden und besuchte drei hinduistische Klöster. Sie alle waren von einem Religions- und Weisheitslehrer gegründet worden, dessen Schriften der junge Modi begeistert gelesen hatte und dem er jetzt mit seiner Pilgerfahrt nachfolgte. Swami Vivekananda. Aus Modis Klosterplänen wurde nichts. Die Mönche wiesen ihn ab, weil er nicht studiert hatte. Doch Swami Vivekananda, den er noch auf einer Japanreise im Sommer 2012 als großen asiatischen Denker pries, ist eine Schlüsselfigur für Modi und seinen Traum von Indiens Aufstieg geblieben. Vivekananda, der 1902 mit nur 39 Jahren in Kalkutta starb, als Indien noch unter britischer Kolonialherrschaft stand, trieb der Niedergang um, der sein uraltes, einst stolzes Land zur Beute europäischer Eroberer und Unterdrücker gemacht hatte. In seinen Augen waren die Inder durch eine erstarrte Kultur und süßliche Frömmigkeit kraftlos geworden. Er wollte ihnen, wie er es sah, ihre verlorene Männlichkeit zurückgeben. Religion sollte nicht fruchtlose Seelenergüsse hervorbringen, sondern moralische und soziale Energien freisetzen. Brot, Brot, ich glaube an keinen Gott, der mir nicht hier auf Erden Brot geben kann, sondern bloß ewige Seligkeit im Himmel. Indien muss aufgerichtet werden, die Armen müssen gespeist werden, Bildung muss verbreitet werden. Vivekananda, der weite Reisen unternahm und mehrere Jahre in den USA lebte, sah, anders als der romantische konservative Gandhi, in der Wissenschaft, Technik und Marktwirtschaft des Westens echte Errungenschaften, von denen sein Land lernen und die es sich zunutze machen sollte. Nur so sei die demütigende Unterlegenheit Indiens und des gesamten Ostens zu überwinden. Aber er wollte Indien deswegen nicht kulturell dem Westen angleichen. Es sollte seine Seele behalten. Und diese Seele lag für Vivekananda im Hinduismus. Kann man, schrieb er 1894 an einen Schüler, eine europäische Gesellschaft mit Indiens Religion errichten? Ich glaube, es ist möglich und notwendig. Den Fortschritt fördern, dabei aber seine Identität behaupten, das ist auch Narendra Modis Projekt. Modernisierung ohne Verwestlichung, wie er es nennt. Ein chinesischer Parteiführer könnte es ganz ähnlich sagen. Zur Feier seines Wahlsiegs hat Modi am vergangenen Wochenende in Varanasi, der heiligsten Stadt der Hindus, am Ganges, ein festliches religiöses Ritual zelebriert, mit Priestern, die Hymnen sangen und dem Blasen von Muschelhörnern. Nur als spirituelle Macht, erklärte Modi, könne Indien auch eine ökonomische Macht sein. Gleichzeitig ist er der technologiebesessenste aller indischen Politiker, was sich nicht nur in seinem IT-kompetenten Wahlkampf und in seiner persönlichen Präsenz in den sozialen Medien zeigt, sondern auch in der Art, wie er seinen Bundesstaat Gujarat regiert hat. als ein in Indien beispielloses Experimentierfeld des E-Governments, der papierlosen, elektronischen, unbürokratischen Verwaltung, wo Patientenakten und Bürgerbeschwerden nur noch online verschickt und bearbeitet werden. Modi propagiert Ayurveda, die traditionelle indische Medizin, und entwirft gleichzeitig für sein Land eine Ingenieursutopie mit Hochgeschwindigkeitszügen, 109 Smart Cities und einem pharaonischen Wasserbauprogramm, das die Flüsse des Subkontinents verbinden soll. Swami Vivekanandas Überzeugung, dass im Praxisbezug der Schlüssel zu Indiens Wiederaufstieg liege, treibt Modi bis zu einem fast komischen Daniel-Düsentriebhaften Bastlertum. So ist er besonders stolz auf die Idee, in Gujarat Paneelen zur Solarenergiegewinnung über Bewässerungskanälen zu verlegen und damit zwei Probleme auf einmal zu lösen. Die platzfressenden Platten werden an einem Ort untergebracht, mit dem sonst nichts anzufangen wäre, und die Verdunstung aus den Wasserflächen wird durch eine Art Deckel reduziert. Seine Mitarbeiter und politischen Fans rühmen derartige Einfälle als Beispiel für Modis Sinn für Konvergenz, für die Herstellung überraschender Zusammenhänge und Kombinationen. Es fragt sich allerdings, wie weit man mit solchen Hausmacher-Genialitäten bei der Regierung einer 1,2 Milliarden Nation kommen kann. Er sei eigentlich unpolitisch, hat Modi einmal über sich und seine Amtsführung bemerkt. Im Grunde darf man ihm das glauben. Er ist zur Hälfte Technokrat und zur anderen Ideologe. Denn Modis Indien, das er entwickeln und zu neuen Höhen führen will, ist nicht einfach die Gesamtheit aller Frauen und Männer mit einem indischen Pass. Es ist zugleich eine Art Kultur-, Traditions- und Weltanschauungsgemeinschaft. Und damit bietet es für Millionen von Bürgern keinen rechten Platz und stempelt sie zu halben Außenseitern. Auch das kann man bis zu Swami Vivekananda zurückverfolgen. Zwar war er ein kosmopolitischer Denker, beim Weltparlament der Religionen 1893 in Chicago machte er sensationellen Eindruck mit einem Toleranzplädoyer, einer Rede, in der er alle Glaubensrichtungen als verschiedene Wege zu einem gemeinsamen Ziel, zu einer einzigen, höheren Wahrheit beschrieb. Doch wenn es um Indien ging, war er weniger entspannt. Da galten ihm die nicht-hinduistischen Religionen wie Islam oder Christentum, denen viele seiner Landsleute angehörten, letztlich als Fremdkörper, als importierte, von Eroberern und Kolonialherren eingeschleppte Glaubensrichtungen, die nicht zum echten Erbe Indiens zählten. Weniger subtile Köpfe als Vivekananda, vor allem die Theoretiker der nationalreligiösen Freiwilligenorganisation, kurz RSS, einer radikal-hinduistischen Kaderschmiede, haben aus diesem Geschichtsbild eine regelrecht paranoide Mentalität des Misstrauens und der Feindschaft gegen Indiens Muslime entwickelt. Der RSS, 1925 gegründet und heute, nach eigenen Angaben, mehrere Millionen Mitglieder stark, ist offiziell nichts als eine Massenbewegung für Körpertraining und Charakterbildung. Ein riesiger vaterländischer Turn- oder Pfadfinderverein. Tatsächlich aber ist er ein hochpolitischer rechter Dachverband mit gleichgesinnten Ablegern wie einer Gewerkschaft und einer Studentenunion in der ganzen Gesellschaft. Ein tiefsitzender, aggressiver Verdacht gegen den Islam gehörte zum Gründungskredo der Bewegung. Muslime müssten die Hindu-Kultur übernehmen oder wie bloß geduldete Ausländer in Indien leben. Mit Anspruch auf nichts, auf keinen Sonderstatus, geschweige denn eine Vorzugsbehandlung, nicht einmal auf Bürgerrechte. So einer der einflussreichsten Gurus des Bundes Ende der 1930er Jahre. Narendra Modi ist ein Zögling des RSS. Da hat er als hauptamtlicher Propagandist und Organisator seine Karriere begonnen, nachdem er von seiner jugendlichen Indienwanderung zurückgekehrt war. Heute sagt er, dass selbstverständlich alle Bürger vor dem Gesetz und für den Staat gleich seien und nennt die Verfassung das einzige heilige Buch, nach dem er sich als Premierminister richten werde. Aber selbst in diesem Bekenntnis zum gleichen Recht für alle liegt noch etwas Zweideutiges und sogar Drohendes. Man kann nämlich auch heraushören, keine Rücksicht auf die besonderen Interessen der Minderheiten, keine Förderung, auch wenn sie benachteiligt sind. Als Regierungschef in Gujarat hat Modi sich geweigert, ein von der Zentralregierung in Neu-Delhi aufgelegtes Stipendienprogramm für Muslime in seinem Bundesstaat umzusetzen, nach dem Motto: Warum extra Würste für eine Bevölkerungsgruppe? Wir wollen doch keine Spaltung der Gesellschaft, sondern Fortschritt für alle. Modi propagiert den Geist der nationalen Einheit. Doch Einheit ist für Minderheiten eine ominöse Losung. Sie müssen den Verdacht haben, dass die Mehrheit die Bedingungen dieser Einheit diktieren wird. Der Hindu-Nationalismus des neuen Premierministers ist kein religiöses Eiferertum und keine reaktionäre Dunkelmännerei. Aber er ist eine Philosophie, die ausgesprochene Schwierigkeiten mit Vielfalt, Verschiedenheit und Widersprüchen hat. Und für jemanden, der Indien regieren will, das Mutterland der Komplexität, ist eine solche Philosophie eine seltsame Wahl.